Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme, gesund, wissenschaftlich satt, Folge 15. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich starte diese Folge mit einem kleinen Nachtrag zu Folge 14, also zur letzten Folge. Da hatte ich erklärt, im Sinne der Studienabläufe und so weiter, dass ich auch schon mal selber an einer Birkenpollenstudie teilgenommen habe. Und ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe nicht wirklich viel rausgefunden. Ich konnte aber die Information finden, dass diese Studie zur Untersuchung der Anwendungssicherheit und Wirksamkeit eines neu entwickelten Allergiestoffes war. Das heißt, man hat hier natürlich auch geguckt, ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten und natürlich auch, wie wirksam das Ganze war. Ich habe bei mir keine Nebenwirkungen festgestellt, also auch nicht irgendwie größere Müdigkeit als sonst oder sowas. Das ist ja immer das Thema, dass in so einem Fall, und ich bin ja zusätzlich auch noch gegen super viele andere Sachen allergisch, die rumfliegen, dass das alles das Ganze so ein bisschen vertrübt und vernebelt und ich eben nicht wirklich differenziert sagen kann, das war jetzt wirklich wirksam gegen die Birkenpollen oder nicht. Weil wenn ich einen Niesanfall habe, weiß ich ja jetzt nicht, ob das Gräser sind oder Hasel, Birke, Erle oder was auch immer. Gegen die Sachen bin ich übrigens alle allergisch. Von daher, das wollte ich noch als kleinen Nachtrag hinterher schieben. Heute geht es um das Thema Heißhunger und was wirklich dagegen hilft. Wir schauen uns erstmal verschiedene Arten von Hunger an. Hier müssen wir nämlich absolut differenzieren, was hier im Körper überhaupt passiert und wie wir dagegen am besten vorgehen. Dazu gebe ich dir später in dieser Folge dann meine Tipps. Eins vorab, der Heißhunger hat natürlich auch seine evolutionären Gründe und auch Vorteile, die in unserer heutigen Zeit durch den deutlich höheren Zuckeranteil in unserer Ernährung, also Kohlenhydrate, eine ganz andere Rolle einnehmen. Ich will euch aber erstmal vier Arten von Hunger vorstellen, wobei Hunger hier fast schon das falsche Wort ist, dazu kommen wir aber gleich. Das ist einmal der Magenhunger, dann der Augen- und der Nasenhunger, der Gefühlshunger bzw. der emotionale Hunger und eben der Heißhunger. Es gibt auch noch ein paar mehr Hungerformen, aber die nehmen wir hier jetzt mal nicht mit dazu, das würde den Rahmen sprengen und ist auch nicht so wichtig. Das, was das Wort Hunger eigentlich für leider viel zu viele Menschen auf dieser Welt bedeutet, nämlich den akuten Hunger, also die Hungersnot, ausgelöst durch Naturkatastrophen, Klimaveränderungen oder Krieg oder auch einfach, weil es eine super arme Region ist. Das ist der wirklich wortwörtliche Hunger, also ein Reflex des Körpers, den wir in diesem Moment, wo dieser Zustand auftritt, eben auch nicht steuern können. Der passiert einfach automatisch und ist eben da, damit unser Überleben gesichert wird. Das heißt, das ist ein Signal an uns, dass wir wahrnehmen, dass unser Körper automatisch, unser Gehirn uns automatisch sendet, hey, du solltest jetzt langsam mal wieder was essen, damit wir hier nicht verhungern und sterben. Für uns ist das in Anführungszeichen Hunger haben, umgangssprachlich in der westlichen Welt, in der es uns sehr, sehr gut geht. Das muss man an dieser Stelle ja auch immer sich selbst auch mal wieder klar machen, wie viel Glück wir wirklich haben, hier in Europa leben zu dürfen. Also das Hunger haben ist hier das Gefühl, das der Körper einem vermittelt, in unserer regulären, normalen Ernährung, in unserem Alltag. Also wenn er nach Energie schreit, wenn wir zum Beispiel lange nichts gegessen haben, mit dem wirklichen Hunger hat das aber weniger zu tun. Der Hunger oder das Hungerhaben wird aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig hier zu unterscheiden, sehr, sehr oft und öfter, als du vielleicht selbst auch denkst in deinem Alltag, mit dem Appetit verwechselt. Der Appetit ist ein psychischer Zustand, also kein Reflex des Körpers, der automatisch passiert. Ich zitiere, der sich durch das lustvolle geprägte Verlangen, etwas Bestimmtes zu essen, auszeichnet. Hier steckt schon die Spezifizierung drin, nämlich das Verlangen auf etwas Bestimmtes. Und das ist jetzt noch nicht mal so wirklich an dieses Hungergefühl gekoppelt. Dazu kommen wir aber gleich. Schauen wir uns nochmal die verschiedenen Hungerformen ein bisschen genauer an. Nämlich der sogenannte Magenhunger. Das ist, wenn der Magen knurrt. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Bei mir blubbert es dann auch immer so ein bisschen. Das ist der Zustand, in dem man nicht einkaufen gehen sollte. Es kommt aber auch daher, weil die innere und biologische Uhr sich eben entsprechend auch auf die Zeitpunkte der Mahlzeiten einstellt. Also früher gab es eben nicht Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern es gab eben dann Essen, wenn zum Beispiel irgendein Tier erlegt wurde, dann gab es vielleicht auch über einen Zeitraum mal regelmäßiger was zu essen, dann kamen aber auch mal wieder Zeiten, wo es vielleicht nichts gab. Dann kommt der Augen- und Nasenhunger, Beziehungsweise, ja, der Hunger an dieser Stelle ist das falsche Wort, sondern hier sprechen wir wirklich eher vom Appetit, also dem Augen- und Nasenappetit. Das ist, wenn du irgendwas Leckeres siehst, wo du vielleicht vorher nicht dran gedacht hast und das gar nicht auf dem Schirm hattest, also auch gar nicht daran überhaupt interessiert warst, sowas zu essen. Wenn du es aber siehst, das kennen wir auch alle, dann kriegt man plötzlich Appetit darauf. Also das heißt, das Verlangen, genau das, was wir gerade Leckeres sehen, das eben zu essen. Und mit der Nase ist es ja genau das Gleiche. Also wenn wir an einem Restaurant vorbeilaufen, wo die Küchentür vielleicht offen steht und ein leckerer Duft da rausweht, dann erinnert uns das auch an eine bestimmte Mahlzeit, auf die wir dann Appetit bekommen. Dann gibt es den Gefühlshunger bzw. den emotionalen Hunger. Auch das ist eigentlich kein Hunger und auch gar nicht so, ja, vielleicht schon eher ein bisschen, aber auch nicht im eigentlichen Sinne Appetit. Weil das Muster hier aus ja Gefühlszuständen heraus zustande kommt, die man sich antrainiert hat. Diese ganzen ja Hungerarten, Hungerformen, die begegnen uns eigentlich mehr oder weniger jeden Tag. Kommen wir also zum Heißhunger. Das Wort Hunger trifft hier auch schon ganz gut zu. Dazu komme ich gleich, beziehungsweise ich begründe dir das gleich bezüglich der Funktionsweise, der evolutionären und biologischen Funktionsweise von ja, diese Hungererscheinung. Trotzdem müssen wir sehr aufpassen, dass wir hier richtig unterscheiden zwischen dem Heißhunger und dem ja auch teilweise emotionalen Hunger, dem emotionalen Appetit auf etwas, also dem Appetit generell, vielleicht auch aus antrainierten Gewohnheiten, dem psychischen Hunger und eben einer wirklichen Heißhungerattacke. Ich sag dir nachher auch, wie du diese Anfälle von Appetit, psychischem Hunger, aber auch Heißhungerattacken verbessern kannst. Was ist jetzt der wirkliche Heißhunger? Der taucht nämlich in der Regel auf, obwohl wir vielleicht vor kurzem schon einen Schokoriegel oder irgendwas zu essen hatten. Der echte Heißhunger ist nämlich wirklich eine Notfunktion vom Körper, um ja einen scheinbar drohenden Energiemangel auszugleichen. Und das machen wir, das möchte unser Körper, dass wir das tun, indem wir etwas essen. Das Problem ist mal wieder in unserer heutigen westlichen Welt, in der Ernährungsform, die wir hier pflegen, dass wir das Gehirn damit so ein bisschen austricksen, weil der Heißhunger immer dann kommt, wenn wir eigentlich schon was und hier explizit eben das Falsche gegessen haben. Also eigentlich sind wir ja gesättigt, wir haben Energie aufgenommen, unser Gehirn wird aber ausgetrickst und ganz entscheidend für diesen Hungerzustand ist der Blutzuckerspiegel. Besteht unsere Ernährung oder eine Mahlzeit aus zu vielen einfachen Kohlenhydraten, lässt das unseren Blutzucker also so schnell und stark ansteigen, dass die Konzentration dann durch eine massive Insulinausschüttung auch genauso steil wieder abfällt. Hinweis Insulin, das habe ich dir in einer der vergangenen Folgen erklärt, das ist sozusagen der Schlüssel für die Glucose im Blut, also für den Blutzucker, damit der aus dem Blut eben zum Beispiel in die Zelle kommt, wo er dann verbraucht wird. Ohne das Insulin geht das nicht. Also ohne das Insulin kommt der Zucker nicht aus dem Blut. Und deswegen haben wir eben zum Beispiel durch die Nahrungsaufnahme von viel Zucker oder von vielen einfachen Kohlenhydraten einen starken Anstieg vom Blutzucker, weil der Körper diese Kohlenhydratketten, diese kurzen Kohlenhydratketten eben sehr, sehr schnell aufbrechen und zerteilen kann und die schnell ins Blut abgegeben werden. Und dementsprechend wird dann auch super schnell und viel kurz danach Insulin ausgeschüttet, um diesen Zucker abzutransportieren. Diesen Zustand kennt unser Hirn aber gar nicht, weil unser Körper in dem Zustand, in dem er ist, ja, diesen Nährstoffen in dieser Verteilung früher nie ausgesetzt war. Also das entspricht mehr oder weniger dem Stand von vor 10.000 Jahren, beziehungsweise ja der Stoffwechselprozesse, die hier eben mit beteiligt sind. Heißhunger ist also immer ja eine Art Überdosis an Blutzucker, weil wir ja in Mahlzeit X oder Y einfach viel zu viel einfachen Zucker zu uns genommen haben, die vom Insulin dann so stark herunterreguliert wird, dass das Hirn schnell wieder Nahrung zuführen will. Weil durch diesen abfallenden Blutzucker das Gehirn einfach denkt, dass wir jetzt verhungern. Wir landen durch so eine Regulierung also kurzzeitig auch in einer Unterzuckerung und gegen die steuert unser Körper dann mit dem Gefühl Heißhunger, hey, wir müssen etwas essen an. Ich kenne das von früher. Ich habe früher gut und gerne auch mal wirklich 500 Gramm Pasta, also das ist so eine normale Packung, alleine und auf einmal verdrückt. Das waren dann wirklich 3-4 große Teller Pasta. Natürlich gab es dann auch noch immer irgendwas mit dazu. Also 500 Gramm Spaghetti als Beispiel sind 1600 Kalorien und über 350 Gramm Kohlenhydrate. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber nehmen wir selbst mal die halbe Portion davon, also die halbe Packung Pasta, dann kannst du dir vorstellen, ist das immer noch viel zu viel. Ich habe die drei Teller dann gegessen, danach war ich satt, danach war ich voll, habe mich natürlich schlecht gefühlt bezüglich dem Gewissen und auch vom Körpergefühl her. Trotzdem hatte ich dann 30, 60 Minuten später vor dem Fernseher plötzlich wieder unglaublich Lust auf irgendwie was Süßes, ein Müsli oder Eis oder sowas. Das ist genau der Moment, in dem man ja dann wie so ein geköpfter Hahn in der Küche rumrennt und irgendwas sucht. Das ist der Heißhunger. Wenn du also abends, ja, zum Beispiel von der Arbeit kommst, ein Frühstück hattest, ein Mittagessen hattest, vielleicht gerade in der Ernährungsumstellung drin bist, dann ist das, was du jetzt verspürst, nicht unbedingt dieser klassische Heißhunger. Natürlich wird genau dieser Heißhunger auch noch von sehr, sehr vielen anderen Dingen beeinflusst, wie zum Beispiel das Stresslevel, also das Thema Cortisol, das hier auch zu einer Freisetzung von Glucose führen kann und dementsprechend den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, Insulin ja ansteigen lässt und auch wieder abfallen lässt und das dann auch zu Heißhunger kommt. Meistens ist das dann eher eine Form von psychischer Hunger bezüglich auch alter Gewohnheiten, natürlich auch beeinflusst durch dein Stresslevel, das du den Tag über hast. Du willst dich jetzt nochmal irgendwie belohnen, also emotional irgendwie ein Highlight haben nach diesem stressigen Tag. Das ist aber per se erstmal kein Heißhunger. Aus Erfahrung kommt aber bei vielen eben genau hier alles zusammen und das überlagert sich auch, sodass man das gar nicht mehr so einfach differenzieren kann. Schauen wir mal online und auf Social Media nach Tipps gegen Heißhunger. Da tauchen solche Begriffe auf wie, ja, putz doch die Zähne einfach früher, ersetzt Zucker durch Süßstoff, also such dir passende Süßstoffalternativen zum Beispiel. Da tauchen dann diese ganzen Schlagwörter auf, wo ich immer die Krise bekomme. Kinderriegel Bowl, Rocher Bowl, Bounty Bowl, um Gottes Willen. Ausreichend trinken, Nüsse essen zum Beispiel oder Bitterstoffe einnehmen. Auf jeden Fall nicht das Frühstück ausfallen lassen. Oder ja, es gibt auch viele, die sagen zum Beispiel, Heißgetränke helfen gut gegen den Hunger. Das alles sind Möglichkeiten, um die Symptome zu bekämpfen. Aber das ändert ja erstmal nichts am Problem. Das bedeutet, dieser Zustand kehrt vermutlich immer wieder und wieder zurück, wenn du nicht an die Ursache rangehst. Wenn ein Produkt, also angeblich gut gegen Heißhunger ist, dann ist das Produkt vielleicht unter Umständen hilfreich für Symptome des Heißhungers, aber nicht gegen Heißhunger. Ja, ich höre irgendwie immer nur Tipps gegen die Symptome und ich sag dir heute aber auch, was gegen die Ursachen hilft. Das wird dich wahrscheinlich ein bisschen erstaunen. Was sind also die Tipps nicht gegen die Symptome, sondern gegen die Ursachen? Das Schöne ist, wenn du meinen Podcast Folge für Folge hörst und die Umstellung auch Schritt für Schritt mitgemacht hast, dann musst du gar nichts weiter machen, weil du alles schon drauf hast. An dieser Stelle wieder das Blöde an dieser ganzen Sache, die Therapie des Heißhungers oder auch einer Insulinresistenz. Das ist dann ja so mit einer langfristigen Ernährung mit sehr, sehr vielen Kohlenhydraten oder sehr, sehr viel Zucker, wo es eben auch vermehrt zu Heißhunger kommt, dass die Zellen irgendwann ja so ein bisschen weniger empfindlich auf das Insulin reagieren, sprich ja, die Glucose, also der Zucker im Blut, kann nicht mehr so gut abtransportiert werden. Und dann haben wir einfach ja eine wunderbare Voraussetzung für unsere neue modische Krankheit, die Diabetes Typ 2. Die Insulinresistenz ist auf jeden Fall sowas wie eine Volkskrankheit, aber auch, dass die Körperzellen weniger empfindlich auf das Insulin reagieren. Also wir sprechen jetzt noch nicht von der Resistenz, aber einfach davon, dass das System nicht mehr so zu 100% perfekt funktioniert. Das hat mit Sicherheit jeder Deutsche in irgendeiner Form, also auch ich, einfach bedingt durch ja das an Ernährung, was ich eben schon hinter mir habe. Das alles, das ist das Positive, das ist therapierbar, aber es dauert. Man muss sich hier also durchbeißen und konsistent dranbleiben. Wenn du das tust, dann gibt's in deiner Ernährung aber auch keine Kinderriegel-Bowl oder so ein Quatsch. Du kannst gerne jeden Tag einen Kinderriegel einfach zum Nachtisch essen. Wenn deine Ernährung so gesund aussieht, wie sie aussehen soll, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann musst du dich auch nicht jeden Tag mit Süßstoff vollstopfen. Mit viel Gemüse, mit vielen Ballaststoffen. Thema Ballaststoffe, das ist viel, viel wichtiger, als hier irgendwo jeden Tag Zuckerersatz zu verwenden, proteinreich dich zu ernähren und mit gesunden Fetten, am besten mit einer überwachten Kalorienbilanz. Und das wirkt sich alles auf diese ganzen Problemhungerarten aus. Es braucht aber Zeit. Das ist aber wirklich genauso wie beim Abnehmen der vielleicht langsamere Weg, der aber langfristig funktioniert, den Heißhunger auch wirklich auszuschalten, sodass du dieses Problem irgendwann überhaupt nicht mehr hast. Natürlich kannst du mit all diesen Tipps gegen die Symptome zusätzlich arbeiten, um diese Symptome auch einfach zu bekämpfen, weil ja nicht selten ist so ein Symptom, das mal da ist, eben auch so der Trigger, um wieder zurückzufallen. Da kannst du natürlich ja auf diese ganzen Sachen zurückgreifen oder einfach auch das, was dir hilft. Also ja, gerade so Thema Bitterstoffe oder sowas oder Süßstoff nur einzunehmen, weil du eben Heißhunger hast und zusätzlich eben nicht die Ursache bekämpfst. Also ich weiß nicht, was da die Perspektive sein soll. Der Körper ist ja dafür gemacht, dass er ohne diesen Extremzustand Heißhunger funktioniert, indem man sich eben gesund und ganz normal ernährt. Und wenn man klar dann eben auf Produkte zurückgreift, die diese Symptome bekämpfen, aber mit der Ursache eben nichts machen und da einfach sich nichts dran ändert und das Ganze immer wieder kommt, dann muss man natürlich auch mit seiner Entscheidung leben, hier ja so langfristig Geld in sowas reinzupumpen. Ich bin dazu nicht bereit. Zusammengefasst, also ja, eine ganz, ganz einfache Checkliste, wie du gegen alle diese ganzen Hungersymptome vorgehst, inklusive Heißhunger, ist der allererste Punkt das Thema gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährungsumstellung mit vielen Ballaststoffen, mit viel Gemüse, mit viel Protein und viel gesunden Fetten, natürlich in der besten Form, ja, Kalorien, Energie, bilanztechnisch überwacht. Einfach, dass du sicher bist, nicht im überkalorischen Bereich zu sein, weil dann kriegst du, wie wir ja auch schon gehört haben, dann auch wieder deine Probleme oder nimmst zu. Viel Wasser trinken, viel Bewegung, also den Stoffwechsel ein bisschen anpeitschen. Eine gute und durchdachte, geplante Struktur in deiner Ernährung, dass du weißt, wie und was und wann du isst, sodass du eben nicht auch in solche Modi reinkommst, dass du tatsächlich eben ja in den richtigen ja Magenhunger sozusagen kommst, der sich dann durch Stress und so weiter überlagert und weiterentwickelt zu einem Heißhunger zum Beispiel oder zu einem ja emotionalen Hunger. Also das fließt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Viel und guter Schlaf, also viel Erholung. Das ist an dieser Stelle auch noch ganz wichtig. Thema Schlaf, Schlafqualität und wie sich das alles auswirkt, wird auch nochmal eine extra Folge geben. Sehr viel Stress führt natürlich auch zu einer Cortisolausschüttung und das wiederum führt auch dazu, dass schnell verfügbare Glukose freigesetzt wird, führt also auch zu Heißhunger beziehungsweise tut seinen Teil dazu. Ja, du solltest Stress einfach reduzieren. Wenn ich das jemandem sage, guck doch mal, dass du vielleicht an deinem Stresslevel arbeitest, höre ich immer direkt, ja, das geht halt nicht. Das funktioniert mit meinem Job, mit meinem Alltag, mit meinem Haushalt, mit den Kindern. Und, das geht halt nicht. Das ist dann immer so die direkte Antwort, die ich immer bekomme, bevor man sich überhaupt damit auch nur im Ansatz beschäftigt. Also, hast du dich schon mal an einem Wochenende hingesetzt zum Beispiel mit Stift und Papier und dir überlegt, was dich an deinem Alltag denn wirklich stresst und wie du das verbessern könntest? Ich denke, vermutlich nicht. Man muss hier jetzt wirklich auch ins Doing kommen und Dinge verändern und nicht einfach nur sagen, ja, das geht halt nicht. Mein Tag ist viel zu voll, da kann ich nichts dran ändern. Wenn du jetzt auch Nein gesagt hast, dann veränder doch mal und nimm dir genau das am Wochenende zum Beispiel vor oder mach's einfach jetzt. Also jetzt. Die Folge ist nämlich zu Ende. Deine Ernährungsfrage, meine Antwort hier im Podcast. Schau bitte einmal in die Shownotes, dort findest du meine E-Mail-Adresse. Schick deine Frage einfach ein, dann hörst du die hier vielleicht auch mal von mir beantwortet in einer Folge. Die heutige Frage kommt von der Carmen von Instagram und zwar, was hältst du vom Bulletproof Coffee? Für alle, die es nicht wissen, ein Bulletproof Coffee ist ein ja normaler schwarzer Kaffee mit ungesalzener Weidebutter im besten Fall und einem MCT-Öl. MCT-Öl ist ein Öl, das aus mittelkettigen Fettsäuren besteht und das sorgt, beziehungsweise ja dieser ganze Kaffee ist eigentlich im Rahmen der ketogenen Ernährung als Keto-Kaffee so ein bisschen bekannt geworden und man sagt ihm nach, dass er so ein bisschen leistungssteigernd ist, das Power-Level so ein bisschen erhöht und dabei unterstützt, das Gewicht zu verlieren. Ich persönlich habe MCT-Öl noch nicht selbst verwendet, das heißt, ich kann auch nichts dazu sagen, zumindest nicht aus eigener Erfahrung. Meine ketogene Ernährung sieht in der Regel so aus, dass ich das Ganze mit einem Intervallfasten kombiniere, das heißt, ich frühstücke sowieso nichts und habe eben ja in dieser Fastenzeit, die dann auch noch den Morgen eben umfasst, die Anforderung, dass ich keine Kalorien zuführe, um meinen Fettstoffwechsel hier eben zusätzlich nochmal etwas zu boosten. Und so ein MCT-Öl beziehungsweise auch einfach ein Bulletproof Coffee bringt es natürlich auf, zusätzlich zu der Butter, die natürlich mit drin ist, auf ein paar hundert Kalorien. Von daher wäre das sowieso nichts für meine Fastenphase, weil ich damit das Fasten definitiv unterbreche. Aber ich hatte, wie gesagt, jetzt ja bisher auch noch keinen Bedarf, dieses Öl zu verwenden. Ich würde das aber einfach so machen, wenn du ja spürst, dass dir dieser Bulletproof Coffee einfach gut tut bezüglich der Sättigung und deinem Energielevel und so weiter, vor allem eben über den Morgen, dann kannst du das durchaus auch weiterhin zuführen. Allerdings ist es eine optionale Geschichte und ich würde das immer ja einfach individuell selbst beurteilen. Genauso wie mir persönlich einfach meine Ketonkonzentration am Morgen bzw. über den Vormittag bezüglich meines Energielevels so weit ausreicht, dass ich da nicht das Gefühl habe, ich bräuchte nochmal irgendwie etwas extra, ganz im Gegenteil. Schön, dass du auch bei dieser 15. Folge wieder bis zum Ende mit dabei warst. Ich freue mich jederzeit über eine Bewertung von dir zu meinem Podcast, egal auf welcher Plattform du mich hier hörst. Abschließend auch noch ein paar Hinweise auf die Shownotes. Das heißt, das sind die Notizen unterhalb des Podcastes, wo ihr einfach meine Links und Empfehlungen immer findet. Oder auch wenn ich ja entsprechende Empfehlungen in einer Folge ausspreche, dann findet ihr hier den Link. Aber ihr findet hier auch immer den Hinweis zur Hörerpost, also falls ihr eure eigenen Fragen einsenden wollt, aber auch zu meinem 1&1-Coaching zum Beispiel, zu meinem kostenlosen Kalorienrechner, natürlich auch zu meinem Instagram-Profil und meinem Online-Shop. Ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. Falls ihr in meinem Shop mal was bestellen wollt, Produkte, Backmischungen oder auch ein Kochbuch von mir, nutzt einfach den Code ALEX10 für 10% extra. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, unten in den Shownotes oder unter www.eokshop.de. Wir hören uns wieder am Freitag. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.